Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosa-rote Panzer und meinen heutigen Gast brauche ich eigentlich überhaupt nicht vorzustellen. Jens von Große Freiheit TV ist wahrscheinlich jedem auf dem Kanal hier ein Begriff, schon sehr, sehr lange dabei. Große Freiheit TV auf YouTube, auf Telegram und wo man ihn sonst so findet. Vor ein paar Wochen hat er wieder ein neues Video gestartet nach einer etwas längeren Pause. Und dann habe ich direkt drunter kommentiert mit freut mich, dass du wieder da bist. Schön, dass man dich wieder sieht. Machst du häufiger jetzt wieder Videos. Und daraufhin sind wir auch schon in Kontakt gekommen und jetzt ist er hier. Und damit herzlich willkommen, Jens.
Ja, moin, Andreas. Schön, mit dir zu schnacken hier.
Ja, ich find's auch super. Also ich meine, für mich bist du in der libertären Szene so ziemlich so ein, sag ich mal, eine Art Urgestein. Du warst schon irgendwie von Anfang an da, was man auf YouTube, auf Social Media verfolgen konnte. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob es dich überhaupt noch langweilt, das noch zu erzählen, aber wie waren denn deine Ursprünge? Wir hatten es gerade im Vorgespräch so kurz. Ich bin 2019 mit Demokratie, der Gott, der keiner ist, in die libertäre Szene gerutscht und in die anarchistische Szene. Was war denn eigentlich dein ursprüngliches Einsteigerwerk, weil ich glaube, 9 Jahre ist dein Kanal alt.
Ja, bei mir war es alles 2014. Ich habe mich 2014 durch die Ukraine-Krise sozusagen radikalisiert, dass ich dadurch einfach mal ein bisschen genauer hingeschaut habe. Und dann bin ich dann damals auch genau, muss Ende 2014 so gewesen sein, bin ich auf ein Video von Oliver Janich gestoßen. Da hat er mit Petram Chayyar, wirst du wahrscheinlich nicht kennen, Petram Chayyar, der ist so ein Linker, der ist auch bekennender Trotzkist, die haben diskutiert und hatte Oliver Janich einfach die besseren Argumente und so bin ich dann irgendwie zu Bader, zu Mises gekommen, hab mir das alles reingezogen. Ich bin halt auch so einer, der geht da, ja, der ist dann halt immer, ja, sehr exzessiv bei Sachen dabei. Damals, ja, ich hatte viel Zeit, hab mir auch hinter mir, siehst du, 5 Bücher von Roland Bader habe ich, glaube ich, insgesamt gelesen. Ich bin da sehr, sehr tief eingestiegen. Und damals war es dann halt so, da gab es eigentlich auch nicht so viele libertäre YouTuber. Da gab es dann vielleicht Oliver Janich, Traukheim Promi und Charles Krüger. Und dann habe ich gesagt, okay, die machen's, das kann man besser machen. Und so kam es dann, dass ich irgendwie meinen YouTube-Kanal gestartet habe. Da bin ich auch damals mit Tilman Knechte, mit Traukheim Promi, wir haben uns kennengelernt, der hat mich so ein bisschen auch beraten, hat gesagt, hier, du kannst irgendwie entweder mit Gesicht und mit Namen auftreten oder machst das anonym. Ja, und ich habe mich einfach dazu entschieden, Gesicht zu zeigen, mit Namen da anzutreten. Und so hat es dann einfach gestartet mit meinem YouTube-Kanal. Und letztendlich, ich habe halt zu Anfang viel Ökonomie gemacht für österreichische Schule, bin auf Konferenzen gewesen, in Anacapulco gewesen, habe da viele Leute interviewt, Larkin Rose, ich habe auch, Ron Paul, leider kein Interview bekommen, über die Hand geschüttelt, war auch viel bei... ich war ein oder zweimal auf Usedom auf der Eigentümlich-Frei-Konferenz. Ich glaube, insgesamt 3-mal habe ich oder beziehungsweise mein Team da vor Ort Interviews geführt. Insofern, ich würde sagen, in der libertären Szene war ich relativ tief drin. Aber für mich ist es dann halt so, dann habe ich irgendwann gesagt, okay, es gibt dann noch viel mehr als diese ökonomischen Themen. Habe dann angefangen, mich ja auch viel mit, egal ob das Thema, auch Kryptowährung zum Beispiel, Bitcoin, da ich weiß doch damals, wer mich auch so ein bisschen eingeführt hat in die Szene, war Steffen Krug mit seiner Mark-Banko-Tagung. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ich kenne Steffen Krug, ich habe ihn auch schon getroffen, aber die Mark-Banko-Tagung sagt mir nichts.
Die gab's halt damals da, ich habe einen Vortrag gehalten damals bei den Mahnwachen. Mahnwachen, sagt ihr das was? Die Mahnwachen 2014?
Hier geht's auch noch um das Ukraine-Thema, ne?
Genau, da ging's um die Ukraine, hat einfach Menschen.
Da bin ich aber auch nicht ganz. Bitte? Ja, ich bin nicht völlig davon weg. Also ich bin zu diesem Zeitpunkt nicht libertär gewesen. Da hätte ich auch noch gesagt, ich bin so Mainstream links, weil wenn du, wie du gerade es eben angedeutet hast, mit diesen mit dem Trotzkisten, mit dem Oliver Janich diskutiert hat, habe ich öfter erlebt, dass die Rechten sind halt dem militärischen Expansionismus so häufiger aufgeschlossen, aber die ganz, ganz hart Linken, die richtig krass konsequenten Kommunisten, die sind da oft sehr, sehr pazifistisch unterwegs. Das habe ich auch damals schon festgestellt. Und 2014 war bei mir schon auch ein Aufwachmoment, muss ich sagen. Nicht im libertären Sinne, aber definitiv in einem Friedenssinne. Da war ich halt Student und der Klaus Kleber vom ZDF, der hat mit vollkommener Überzeugung jedem erzählt, diese Bug-Rakete hat dieses Flugzeug getroffen. Und das war abgeschossen von 17, pro-russischen Separatisten. Und jedem von uns war klar, dass das Unsinn, dass das gelogen war. Das war überhaupt nicht bestätigt. Und da war ich auf meiner ersten Demo damals in Saarbrücken. Bin ich mit zwei Kumpels hingegangen, weil ich gedacht habe, das kann einen Krieg auslösen. Und hat es ja im Nachhinein auch. Und also das hat mir überhaupt nicht gepasst. Aber ja, es war halt von meiner Warte aus noch eine Friedensbewegung, nicht libertär in diesem Sinne. Und mit Ökonomie hat es ja in dem Sinne auch nicht direkt was zu tun.
Ja, genau. Und bei der Mahnwache habe ich mich damals hier in Hamburg eingebracht, habe da auch die Facebook-Seite aufgezogen, habe da auch ein paar Reden gehalten und habe da damals halt auch den Libertarismus sozusagen reingebracht, habe da Vorträge gehalten. Und da hat Steffen sich dann immer bei mir gemeldet, hat gesagt, hast du da damals den Vortrag gehalten? Da bin ich auch damals so auch durch Oliver Janich in Kontakt, mit Oliver Janich in Kontakt gekommen. Da hat er dann irgendwie... Da war ich irgendwie in einer ANCAP-Gruppe auf Facebook. Da hat dann Oliver Janich mir ein paar andere Libertäre organisiert, die in Hamburg mit mir dann so für den Libertarismus da am Jungfernstieg argumentieren. Und ja, genau. Und da hat dann Steffen Krug hat mich angeschrieben und hat mich dann auf seine Konferenz eingeladen. Und dann war ich da halt auch ja sozusagen mehr oder weniger dann direkt in dieser libertären Blase, libertär-liberalen Blase drin. Da waren natürlich alles so die Goldbugs. Die haben alle gesagt, so der nächste, der Crash kommt jetzt morgen, deckt euch alle mit Edelmetallen ein. Und ich kam dann da an und habe gesagt, können wir nicht auch Kryptowährung nehmen? Können wir nicht Bitcoin nehmen? Und war da damals wahrscheinlich auch so, so das Einhorn unter den in der Gruppe, wo ich da gesagt habe, hier Bitcoin wird voll durch die Decke gehen und alle haben mich für verrückt erklärt.
Das war 2014, 15 oder was?
Ja, das war so 2015. Ja. Ja,
du hast 2015. Aber gutes mitgenommen, ne?
Ja, genau, das ging tatsächlich. Also ich glaube, ich habe damals auch, ich habe meinen ersten Bitcoin damals zu 200 Euro gekauft. Aber natürlich niemals genug, ne? Wie das halt immer so für mich. Ich bin auch mal, also ich habe dann halt auch viele, 2017 habe ich auch relativ viele Videos zu Kryptowährung gemacht, habe da halt sozusagen aus, ja, da gibt's natürlich immer viele Leute, die halt einfach von heute auf morgen schnell reich werden wollen. Und da habe ich halt so Bitcoin-Videos gemacht und habe dadurch auch das Geldsystem halt einfach so ein bisschen erklärt aus libertärer Sicht. Habe sozusagen den Leuten, die schnell reich werden wollen, ein bisschen ökonomische Bildung noch mitgegeben. Ja. Und so habe ich dann genau 2017 viel Ökonomie, viel Bitcoin gemacht, viele Interviews, viele Konferenzen. Und letztendlich ist mein Kanal, wo ich sage, mein Kanal hat große Freiheit, heißt Große Freiheit TV. Ich mache das nicht, um irgendwie Geld zu verdienen, tue ich sowieso nicht. Und für mich ist es einfach, ich behandle da die Themen, die mich gerade interessieren. Und so hat's dann auch nachher ja viel zum Thema Klimawandel gegeben. Ich war bei Fridays for Future öfter, dann das habe ich noch gemacht. Feminismus habe ich mehrere Videos gemacht. Dann bei Corona natürlich auch viele Videos bei Corona. Und da halt einfach immer, ich habe immer das gemacht, wo ich gesagt habe, okay, das machen andere irgendwie nicht. Halt auch bei Fridays for Future zum Beispiel, da war auch so, da habe ich gesehen, hey, da sind die Kinder, die da freitags immer auf die Straße gehen und keiner stellt da kritische Fragen. Keiner geht hin und hält dir mal ein Mikrofon unter die Nase und versuche mal mit denen ins Gespräch zu kommen. Das habe ich dann auch, das habe ich dann gemacht. Oder auch 2020 bei Corona war hier in Hamburg, war der Hamburger Bürgermeister, hat immer Pressekonferenzen gegeben, wo die Pressevertreter da einfach nur, keine kritischen Fragen gestellt haben. Da habe ich gesagt, okay, wenn das keiner macht, dann mache ich das halt. Und ja, so habe ich halt immer das gemacht, wo ich gerade Lust drauf hatte. Aber man wird ja halt auch mit der Zeit reifer, älter und sagt dann auch, okay, hey, also heute, ich bin froh, dass solche Videos irgendwie auf Demos gehen und so, dass es Ketzer der Neuzeit oder ein Gollan machen, da habe ich auf dieses Kasper-Theater habe ich heute einfach gar keine Lust mehr. Das ist halt einfach, man weiß sowieso, man geht dahin und man weiß genau, was die Leute sagen werden, sind alle linksgrün Gehirn gewaschen. Und insofern, ich habe mich heute eher so zurückgezogen, mach meine Recherchen zu Hause, mach meine Projekte. Ja. Und das ist natürlich auch der Grund. Deswegen sind auch bei mir gerade so wenig Videos immer. Da mache ich halt immer, wenn gerade ein Thema mich interessiert.
Ich meine, habe ich noch so in Erinnerung, du hast, also zwei Sachen. Das eine ist bei dem Hamburger Bürgermeister, was du mit Klimawandel widersprochen hast, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich das gesehen habe, aber definitiv hast du den bei Corona genervt und das fand ich sehr, sehr schön.
Genau.
Da hast du richtig viel Einwände gebracht, das fand ich ganz gut. Aber das andere war, dass du Ricarda Lang interviewt hast und ich meine, ich fand das sehr, sehr, sehr cool und inspirierend, weil du halt im Gegensatz zu den meisten anderen, jetzt auch wenn du auf der Gegenseite warst, halt gut recherchiert hast. Und Ricarda Lang muss man ja eigentlich erwarten, im Gegensatz zu so Fridays for Future Kindern, dass die zumindest ein bisschen besser informiert ist. Aber es ist halt gar nichts gewesen. Es war gar nichts dahinter. Und du konntest einfach aus dem Stegreif irgendwie 3-4 Namen nennen. Man hat gemerkt, dass du dich ein bisschen vorbereitet hast. Und es kam halt einfach dieses 97% aller Wissenschaftler sagen und damit war halt alles abgegrast. Und ich glaube, dann war das doch so, im Nachhinein hast du dich auch darüber geärgert, dass genau so ein Video halt nicht besonders viel Klicks generiert. Und als du dich vor die Kamera gesetzt hast und danach irgendwie hast du dann mit ein bisschen Reden irgendwie 4-mal so viel Klicks bekommen, hast du gesagt, ja, dann brauche ich mir den Aufwand halt auch nicht machen. Und da kann ich mir irgendwie verstehen, dass das frustrierend ist oder sowas. Also so
nee,
so,
was kann nee, ich glaube, das hast du, also da war es nicht so, das war dass es wenig Klicks, also das hat relativ, also es hat sehr viele Klicks bekommen. Das Video mit Ricarda Lang hat, glaube ich, heute, das war auch damals eben schon ein paar Wochen, nachdem das veröffentlicht wurde, wenn du Ricarda Lang eingegeben hast, das war YouTube noch nicht so zensiert. Da waren die politisch unkorrekten Videos, konntest du noch relativ schnell finden. Wenn du Ricarda Lang eingegeben hast, war meins gleich an zweiter Stelle und das auch genauso. Ich habe auch ähnliche Umfragen auch an meiner alten Universität in Lüneburg gemacht, da die Videos, also damals sind dann solche Videos noch schnell viral gegangen und ja, aber das mit Ricarda Lang, das war, ja, wie du sagst, also man hätte eigentlich, warte mal, ist hier gerade ausgegangen, aber es funktioniert noch alles. Wie du sagst, Ricarda Lang hätte man eigentlich erwartet, dass sie ein bisschen besser vorbereitet ist als die Leute, die auf den Klimademos gehen, aber natürlich. Oder dass sie sich einfach ein bisschen besser auskennen. So eine Ricarda Lang, wenn ich sie, okay, jetzt ist sie ja zurückgetreten. Aber letztendlich linke Leute, die eine andere Meinung haben, die komplett auf der anderen Seite sind, die meisten reden halt einfach nicht mit dir. Die muss man dann schon wirklich so überfallmäßig sich dann Interview erschleichen. Ich kann es ja auch sagen mit Ricarda Lang. Also ich bin da damals hingegangen und habe mir gedacht, ich wollte eigentlich Kevin Kühnert interviewen. Der war damals, der ist relativ medial hat man viel über Kevin Kühnert geschrieben, nur der ist dann nicht da gewesen und dann war Ricarda Lang da und da dachte ich, ach komm, die kann ich ja mal interviewen, so eine Grüne und ich habe ihr natürlich gesagt, hey, ich mache Videos zum Klimawandel, ich mache Videos zum Thema Feminismus, ich finde das sehr spannend, was sie hier gesagt haben, wollen wir uns da mal drüber unterhalten? Ich meine, ich habe nicht gelogen, ich mache tatsächlich die Videos, nur sie hat es anders erwartet. Sie dachte, ich bin auf ihrer Seite und hat sie dann so im Gespräch gemerkt, okay, wer sind Sie eigentlich, wofür machen Sie hier Videos? Und ich hatte ihr versprochen, dann halt auch das Video, bevor es online geht, zuzuschicken. Das habe ich auch gemacht. Sie hat es mir aber untersagt, das zu veröffentlichen, aber ich habe es trotzdem veröffentlicht, aber kam dann auch nichts mehr insofern. Und das Video ist tatsächlich auch, bei YouTube hat es eben mit, ich glaube, auch 300.000 Aufrufe gehabt bei, dann haben es auch noch andere bei TikTok und bei Instagram und so hochgeladen. Das hat irgendwie bestimmt auch über alle Plattformen, auch mit anderen Uploads, irgendwie 2-3 Millionen Aufrufe bekommen. Ja.
Okay, dann habe ich irgendwas durcheinander gebracht. Ich habe nur noch irgendwie im Hinterkopf, dass du dir für irgendetwas sehr, sehr viel Aufwand gemacht hast und das hat nicht funktioniert und irgendwas anderes, was sehr wenig Aufwand gemacht hat, das hat irgendwie gut funktioniert und das hast du dann
vielleicht war gemacht, das nicht wert. Vielleicht war das, ich habe mal mit meinem Freund und Kollegen Marvin Haberland von Next Level, haben wir mal in Hamburg hier einen Virologen interviewt und das war eigentlich so das erste Mal, dass ein Virologe sich mit uns Virenkritikern, also wie du vielleicht weißt, also ich sage, Viren wurden nie wissenschaftlich nachgewiesen, das sind alles unbestätigte Hypothesen. Im Gegenteil sind die auch, wenn man dann die notwendigen Negativkontrollen macht, widerlegt sich deren Theorie selbst. Ja, das war halt das erste Mal, dass ein Virologe sich mit uns Kritikern zusammengesetzt hat. Und das hat dann halt dafür, dass das so ein bahnbrechendes Video war, hat es relativ wenig Klicks bekommen. Aber das ist halt, ja, ist halt wahrscheinlich auch YouTube, das halt mit dem Algorithmus heute immer weniger viral geht. Dann ja, macht's für mich auch weniger Spaß, wenn ich weiß, ich stecke da halt viel Arbeit rein. Ich riskiere da wahrscheinlich irgendwie Abmahnung oder das auch. Auch damals hatte ich auch Probleme mit der Antifa, dass mein Name überall aufgepoppt ist bei Twitter damals. Ja, da denkt man sich dann auch, warum mache ich das denn eigentlich, ne, wenn ich dann nur ein paar tausend Aufrufe bekomme? Ne? Warum halte ich meinen Namen, meinen Kopf, mein Gesicht hin, wenn es dann letztendlich keiner schaut? Ne?
Ja, was du gerade gesagt hast über Linke sind sehr, sehr uninformiert, was ihre Gegenmeinung betrachtet. Das ist halt etwas, so bin ich halt grundsätzlich nie vorgegangen. So, wenn ich in Gespräch mit Linke gehe, klar, bei mir ist es meistens Ökonomie und ein bisschen Geschichte, dann weiß ich sehr genau, was Linke sagen und auch wie ich auf die Gegenargumente reagiere. Aber wenn wir schon beim Thema Viren sind, darüber wollte ich nämlich gerne mit dir sprechen, weil ich weiß, da bist du ein bisschen informierter und mit dir kann man wenigstens darüber sprechen. Da ist es nämlich, bekomme ich von selbst der libertären Seite, selbst bei den Marktradikalen war das sehr, sehr schwierig. Nur die Fridays for Future Antwort von wegen, ja, aber das ist doch wissenschaftlich komplett bewiesen. Also sagst du, ja, zeig mir ein Bild von einem von einer Virussequenz, so wie man sich das tatsächlich in der Theorie vorstellt. Da heißt es ja irgendwie, es ist ein Mitochondrium und da drin ist ein Material, das sich in deinen Körper pflanzt und dann soll dein Körper dieses Genmaterial automatisch vervielfältigen. Aber genau das hat man selbst nie gesehen. Und was ich mir erst hier an komplett durchgelesen habe, der Viruswahn und wo ich auf erstens berühmte Namen und zweitens viele Informationen kamen, die ich vorher so noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Erstmal, es gibt überhaupt gar nicht so viele Virenerkrankungen. Das war mir vorher nicht bewusst. Also was offiziell als Virus bezeichnet wird, das sind gar nicht so viele unterschiedliche Krankheiten eigentlich. Ich kann es mal kurz auf der Titelseite vorlesen. Das ist die spanische Grippe. Da wird schon im Vorfeld, das ist ja, hier reden wir über den Ersten Weltkrieg oder kurz danach. Da haben die versucht, Experimente mit Kranken nachzuweisen, mit einer Ansteckungsgefahr, dass sie Kranken, Gesunden ins Gesicht haben husten lassen und so weiter. Und das war überhaupt nicht von den Zahlen her so erfolgsversprechend, wie man das hätte meinen müssen.
Es ist kein einziger krank geworden, ja.
Ich weiß nicht, ob kein einziger, aber...
Kein einziger. Das ist halt, wenn man sich das anschaut, das hat auch die Rockefeller University gemacht, das sind die Rosenau-Experimente, die haben da mehr als 100 Probanden gehabt, die man versucht hat, auf natürlichem Wege anzustecken und kein einziges krank geworden, kein einziger hat Symptome entwickelt. So, und da ist halt auch, wenn man sich die Studie anschaut, die sagen auch, ja, irgendwas stimmt dir nicht, ne? Und irgendwas, deren Theorie stimmt nicht. Deren Theorie sind einfach Hypothesen, die nie bewiesen worden sind.
Ein weiteres ist Polio, da ist ja Bill Gates sehr hinterher und das ist ja viel in Afrika und da wird viel geimpft und eigentlich sieht man mehr, dass die Krankheiten eher ausbrechen, seitdem so viel geimpft wird, als vorher. Und was für mich ein Riesenschocker war AIDS. Da war es für mich erstmal vollkommen absurd, davon zu sprechen, dass das keine in dem Sinne richtige Krankheit ist. Und dann haben sie aber also was heißt richtige Krankheit? Es ist so, dass diejenigen, der Name ist mir entfallen, aber es gab einen Rockmusiker oder was, da sagt man immer, der hat AIDS sein
Gesicht. Davor.
Freddie Mercury war kurz danach. Der Name wäre mir nämlich auch als erstes eingefallen. Es gab
Magic noch jemand Johnson, anderen. Der Basketballer, den gab's.
Kann sein, ja.
Und der NBA-Star, ja.
Auf jeden Fall. Also eine der Hauptthesen von Köhnlein, Engelbrecht und so ist die Grundlage ist alles, also wie gesund du deinen Körper behandelst und gar nicht so viel, was von Ansteckung von außen rüberkommt. Und so versucht man es aber halt zu verkaufen, weil so kann man jede Menge teure Medikamente verkaufen. Und bei quasi allen AIDS-Kranken waren sehr viele Schwule mit einem liederlichen Lebensstil, aber auch Heterosexuelle, die wie Eazy-E, die jede Menge Prostituierte gevögelt haben und die alle sehr viele Drogen genommen haben. In der schwulen Szene besonders viel Poppers, aber ansonsten auch Kokain, Alkohol ohne Ende und so weiter. Und deswegen waren alles ziemlich kranke Persönlichkeiten. Ja, und dann sind sie ins Detail gekommen und wo ja fast alle noch skeptisch waren, das war ja die Schweinegrippe und Vogelgrippe. Viele Leute auch bei BSE, wo haben sich auch damals noch gefragt, gut, ich war dann noch in der Schule, das war für mich noch ein bisschen weiter weg, aber damals wurden in Massen irgendwelche Rinder geschlachtet, wo man sich gefragt hat, ist das alles tatsächlich so nötig, wie sie das sagen? Vogelgrippe haben wenig ernst genommen. Schweinegrippe, da haben sich alle noch darüber lustig gemacht und gesagt, so, was soll ich mich denn gegen die Schweinegrippe impfen lassen? Dann kam SARS und dann kam Corona. Und bei Corona war es eigentlich dasselbe Narrativ wie die Schweinegrippe. Und trotzdem sind da dann alle aufgesprungen und haben gesagt, ja, jetzt. Aber es war dasselbe Narrativ, oder? Täusche ich mich. Es war genau dasselbe, nur die Panikmache war hoch 1000.
Ja. Ja, und das Spannende ist halt, wenn du das Buch Viruswahn liest in seiner aktuellen Ausgabe, letztendlich ist es ja, ich weiß gar nicht, wann es geschrieben worden ist, vor 10, 15 Jahren, und man hat halt immer noch Teile drangehängt, so, und der letzte Teil, da geht halt, der letzte Teil hat
die erste die erste Auflage erschien 2006, die 10. Auflage jetzt ist 2021, die ich habe.
2021 hat er danach nicht noch eine rausgebracht, ja. Also der Thorsten Engelbrecht, der ist sozusagen federführend hinter dem Projekt, das ist auch befreundeter Kollege von mir aus Hamburg. Genau, und der ist halt in dem letzten Teil, ist er dann noch radikaler geworden, da haut er dann raus, dass eigentlich Viren unbestätigte Hypothesen sind, wenn man sich das anschaut. Du hast es gerade auch mit der spanischen Grippe gesagt, so von wegen, man sagt halt immer, es gibt da irgendwelche kleinen Viren, die von Person A nach Person B springen und so werden die Leute dann angesteckt und krank. Aber wenn man sich das anschaut, wie wird es denn nachgewiesen? Es wird halt mit dem Genomsequenzierung heute nachgewiesen, es wird mit dem zytoplasmischen Effekt nachgewiesen, wo es überall keine wissenschaftlich vorgeschriebenen Negativkontrollen gibt. Wenn man die Negativkontrollen macht, dann sieht man, dass sie sich sozusagen selbst widerlegen. Man muss sich auch nur, ich habe da ein Video gemacht, das heißt, glaube ich, World Economic Forum gibt zu, das Virus kommt nur aus dem Computer oder das Virus ist nur programmiert, so sinngemäß, ich krieg's gerade nicht auf die Reihe. Wenn man sich das, und da habe ich halt einfach mal ausgeführt, wie sie Corona nachgewiesen haben. Wenn man sich das anschaut, die haben die Genomsequenzierung, die haben sie damals in China gemacht, also den Nachweis des Virus haben sie mit einer einzigen Patientenprobe gemacht. So wissenschaftlich wäre, dass man vielleicht, wenn man so wenig Proben hat, dass man einen Kranken nimmt und einen Nicht-Kranken nimmt und da schaut, ob man aus der gleichen Probe mit der gleichen Genomsequenzierung die gleichen Viren sequenzieren kann. So, das haben sie nicht gemacht und insofern, und so geht's dann auch weiter. Ich will da vielleicht nicht ganz so tief einsteigen, wenn es euch interessiert, schaut euch das Video an letztendlich. Und da sieht man dann halt auch, was du sagst mit der spanischen Grippe. Wenn man immer Ansteckungsexperimente gemacht hat, sind die immer fehlgeschlagen. So wie du sagst mit der spanischen Grippe. Man hat auf natürlichem Weg versucht, die Menschen anzustecken. Damals zu Anfang von Corona hieß es ja, Corona wird vielleicht schlimmer als die spanische Grippe. Da hat man halt immer die spanische Grippe rausgekramt. Aber man hat gesehen, bei der spanischen Grippe ansteckende Viren können es nicht gewesen sein. Genau das Gleiche, es gibt halt auch immer wieder so merkwürdige Fälle, dass zum Beispiel, habe ich letztens bei mir bei Telegram noch geteilt, dass Forscher monatelang in der Antarktis sind, keinen Kontakt zu irgendeiner Außenwelt haben und auf einmal werden sie alle krank, auf einmal brechen da irgendwelche Viren aus. So, normalerweise ist es ja, dass du das gab es ja bei Corona, es gab Infektionsketten angeblich, wo dann irgendwie der eine den anderen ansteckt und so geht's weiter. Aber es gibt ja keine Infektionskette, wenn du monatelang isoliert bist, wenn du nur da vielleicht, man kann natürlich die Schulmedizin wird dann natürlich sagen, ja, das Virus hat eine viel, viel längere Inkubationszeit oder die Eisbären haben das eingeschleppt oder irgendwas. Aber wie gesagt, wenn man sich das genau anschaut, ist das halt einfach eine Märchenwissenschaft. Und natürlich, klar, die Leute fragen sich dann immer, was macht denn dann krank? Man sieht ja halt auch, dass wenn man irgendwie krank ist, dass der Partner dann auch krank wird oder andere krank werden. Und das ist halt die Frage, was macht einen krank? Auf jeden Fall, da muss man dann experimentell vorgehen, wenn man sieht, okay, Wissenschaft ist halt einfach, man macht die Beobachtung, man wird oder Menschen werden krank und dann stellt man Hypothesen auf und testet diese Hypothesen. Und bei der Virushypothese hat man gesagt, okay, wir haben da Viren, die krank machen, um diese Hypothese zu testen, versuchen wir, die Viren nachzuweisen. Und wie gesagt, Genomsequenzierung, zytopathischer Effekt, Ansteckungsexperimente, alles widerlegt deren Theorie. Wenn man da also wissenschaftlich vorgehen würde, dann müsste man sagen, wir verwerfen diese Theorie von ansteckenden Viren und schauen uns andere Theorien an, ob es jetzt zum Beispiel, also es gibt ja zum Beispiel auch aus Krankheit, gibt es Rieke Gerd Hamer, die böse germanische neue Medizin, wonach Krankheiten vor allem auch Konflikte sind. Aber das erklärt natürlich nicht alles. Ist halt auch, wie gerade schon gesagt, man sieht das oft bei Familien, dass dann irgendwie das Kind krank ist, dann Vater und Mutter krank werden, die ganze Familie, dass es sowas wie Ansteckung gibt, aber da ist halt die Frage, wenn es keine Viren sind, was ist es dann? Meiner Meinung nach kann es sowas sein, wie irgendwie, dass man in Resonanz miteinander geht, dass es energetische Verbundenheit ist. Man kennt es ja auch, man kann jemanden mit guter Laune anstecken, auch mit schlechter Laune. Man kennt das ja auch, wenn man vielleicht mal irgendwo in einen Raum reingeht und das dicke Luft, dass man davon irgendwie mitgezogen wird. Insofern, aber das ist natürlich eine Ebene, die dann nicht so auf der materiellen oder ist dann halt einfach was die materielle Wissenschaft nicht so gut fassen kann und deswegen bleibt man dann bei seinem unwissenschaftlichen Virenmodell, wo natürlich auch viel Geld damit gemacht wird, wo viel Angst damit geschürt werden kann, wo Pandemien durchgeführt werden können, die Menschen, ja, wo Wirtschaften damit zerstört werden können und so weiter.
Tja, mit leb gesünder und verbessert deine Psyche lässt sich wahrscheinlich weniger Geld verdienen, als indem man einfach irgendwelche Sachen in Kapseln packt und die milliardenfach an die ganze Welt verkauft. Ja, aber genau. So ein Punkt, der mich halt auch schwer überzeugt hat von der Fahrlässigkeit von Impfungen ist. Ich glaube, das habe ich sogar schon früher, lange vor Corona bei Trau keinem Promi gesehen war. Es gab halt nie Kontrollexperimente. Also man hat einfach gesagt, die Impfung wirkt und dann hat man keine Kontrollgruppe gemacht.
Und das ist es halt, genau.
Und das beklagen ja selbst manchmal offizielle Stellen. Und das ist ja, also so kann das ja nicht richtig funktionieren. Aber wir sind halt so auf einer, ja, ich würde sagen, materialistischen Sichtweise im Gegensatz zu der, also ich will jetzt auch nicht nur idealistisch sein, sondern ich will sagen, das muss sich halt irgendwie miteinander ergänzen, ne?
Und wie du sagst, also das Impfung, dass es da keine placebo-kontrollierten Studien gibt, keine also RCT-Studien, da gibt es sogar eine Arte-Doku dazu, habe ich bei mir bei Telegram auch mal geteilt. Die Arte-Doku sagt selbst, dass alle Impfungen, die Kinder heute so kriegen, dass es da keine Kontrollstudien gibt. Und eigentlich müsste das ja sein, wenn wir eine Impfung haben, dann schauen wir, ob die wirksam ist. Dann haben wir, auch bei Corona gab es das ja halt, bei Corona, da kann man sich auch drüber unterhalten, wie die Studie durchgeführt wurde und was dabei rausgekommen ist. Aber man hatte zwei Gruppen. Die einen hat man geimpft, die anderen hat man nicht geimpft oder den hat man ein Placebo gegeben. Und das hat man bei allen anderen Studien nicht. Ne? Und da gibt's halt, da ist es sehr, sehr spannend, da einzusteigen. Und Viruswahn ist bestimmt, ein guter Einstieg. Auch, was ich nochmal sagen wollte, du hast auch AIDS, HIV angesprochen, auch wenn man da mal radikal ist und sich das mal anschaut. Das waren damals 5 Fälle in den USA, wo ein Liebman hieß der und glaubt noch ein anderer. Auf jeden Fall, es waren in Los Angeles in Kalifornien war das, dass da 5 Patienten waren, die hatten dann Symptome, wo man gesagt hat, das ist bestimmt eine neue Krankheit. So. Und man hat sich die angeschaut und hat gesehen, dass von diesen 5 Patienten nur 2 wechselnde Sexualpartner haben, homosexuell sind und wechselnde Sexualpartner haben und 5 Drogen konsumieren. So, und dann ist ja die Frage, welche Theorie geht man eher nach, so wahrscheinlichkeitsmäßig? So, du hast eine 100% Korrelation, dass es irgendwas mit Drogen zu tun hat, dass es irgendwas mit Lebensstil zu tun hat. Aber nur 2 von 5 sind, also das heißt, 2 von 5, was ist es? Du hast halt eine sehr kleine Korrelation, dass es irgendwas mit Sexualverkehr, mit Viren zu tun hat, mit angeblichen Viren. So, aber trotzdem, natürlich mit, wenn du den Leuten sagst, ändert mal euren Lebensstil, kann man kein Geld mehr verdienen, kann man keine Pharmaka-Produkte verkaufen. Ja.
Was ich gerade bei AIDS auch noch so überzeugend fand, war, wie Sie einen Patienten beschrieben haben, der bei dem das Ansteckungsding nicht der Fall war. Er hat sich keine Nadel wie Junkies geteilt, er hatte keinen ungeschützten Geschlechtsverkehr und dann hat er trotzdem diese Diagnose AIDS bekommen, also HIV bekommen. Und hat zuerst sich 2 Jahre geweigert, die Medikamente zu nehmen. Dann hat er die Medikamente eine Zeit lang genommen. Sie haben ihn wahnsinnig runtergezogen. Und dann hat er aber wieder aufgehört. Und der lebt immer noch. Und der hat eine Website, in der der sagte so, ich lass mich nicht mit AIDS-Medikamenten behandeln. Und das, was mir diagnostiziert wurde, kann so nicht stimmen. Also ich kann nicht angesteckt worden sein mit irgendetwas. Und das erfährt man halt wieder nicht. Ne? Das sind wir wie genauso wie beim Klimawandel, bei allem so. Die Experten werden einfach ausgeschlossen, die man in irgendeiner Art und Weise mal als kritische Stimmen wahrnehmen sollte. So, ja.
Und da ist halt auch die Sache, was wollte ich sagen? Ich habe es vergessen, jetzt habe ich den Faden verloren.
Entschuldigung. Ja, also ich fand das, du hast über das Viren, du hast ein Gespräch, das habe ich auch verfolgt, ich habe einen ganz, ganz langen, du bist ja kategorischer Nichtwähler, richtig?
Ja, ich war noch nie in meinem Leben wählen, ja.
Ja, ich finde so, keine Ahnung, in aufgeregten Zeiten schleppt es mich, irgendwie finde ich es auch interessant, wie eine Wahlkabine aussieht und wie die
Leute reagieren. Ich habe jetzt letztes Jahr, da war ich mit meiner Freundin, die war dann mal wählen, die hat gesagt, ach komm, ich will mal wählen, da war ich mit ihr dann mal in der Wahlkabine, war für mich das allererste Mal, dass ich, also ich bin nicht mit in die Wahlkabine reingegangen, weil ich war in diesem Wahllokal, habe mir das mal angeschaut und ja.
Ja, ich wollte auf was ganz anderes hinaus. Und zwar hast du ein Gespräch über das Wählen versus Nichtwählen mit Feroz Khan geführt. Genauso, wie ich es auch mal gemacht habe. Und er ist auf dieses, ich habe dann einen ganz, ganz langen Stream darüber gemacht. Ich habe fast 7 Stunden gestreamt über Wählen versus Nichtwählen und habe gesagt, und nach diesem Stream habe ich keinen Bock mehr über dieses Thema zu reden, weil es kommt ja nie zu einem Punkt. Also die Leute, die kategorische Nichtwähler sind, so wie du jetzt, die werden sich nicht vom Wählen überzeugen lassen. Und diejenigen, die wählen gehen, die werden auch nicht umgekehrt zu Nichtwählern oder sowas. Also deswegen nervt mich nicht mehr mit diesem Thema. Mach, was du willst. Und, ich hatte vorher auch schon mal einen Stream, das war damals bei Getter mit Feroz Khan darüber geführt.
Mit Feroz hast du auch gesprochen.
Ja, er hatte damals einen Getter-Kanal, weißt du, wo, als Getter irgendwie neu rauskam, als Twitter noch nicht von Elon Musk gekauft wurde. Da sind ganz viele gewechselt, ne, als Donald Trump gesperrt wurde. Und das hat er irgendwie als Special angekündigt. Dann habe ich mit ihm gesprochen. Das war so eine Stunde. Ich glaube, das ist auch nicht mehr auffindbar. Ich glaube, sonst sind die ganzen noch auffindbar. Die hat er irgendwie, glaube ich, gelöscht. Ich weiß nicht. Ich habe ein bisschen besser Konter gegeben als das, was er sonst so bei Change My Mind macht. Mhm. Aber da ist er auch aufs Virus-Thema mit eingegangen. Das fand ich nämlich eigentlich einen ganz spannenden Satz. Und zwar hast du die Hypothese aufgestellt, wenn man bei Covid gleich hingegangen wäre und die Virus-Hypothese gleich ganz bezweifelt hätte, statt nur, das ist alles sonst nicht so, wie ihr sagt und so weiter, vielleicht wäre das Ganze dann noch schneller fallen gelassen worden. Und sofort hat Feroz angefangen zu gaslighten und dich auszulachen, statt ein Argument zu bringen. Das ist mir ganz, ganz negativ aufgefallen. Und ich weiß nicht, ist schon ein bisschen her, ob du es noch im Kopf hast. Aber das ist halt die Art und Weise, wie ich diese Gespräche dauernd wahrnehme. Und deswegen zum Beispiel gehe ich auch nicht in die Öffentlichkeit mit einer Kamera und filme mich mit Fridays for Future Leuten. So, ich möchte gerne ein sachliches, argumentatives Gespräch führen und ich weiß, dass das nicht stattfindet. Ich finde schon Twitter anstrengend genug. Aber
und das ist es halt auch, also das, was die meisten machen, egal ob es Ketzer der Neuzeit ist oder Feroz Khan mit seinen, mit den Passanten reden, ist halt einfach immer nur Empörungsjournalismus vorführen. Und deswegen habe ich halt auch gesagt, deswegen mache ich solche Videos auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ich hatte ja meine blonde Moderatorin, die Foxy, die hat auch mal gesagt, komm, lass uns wieder auf die Straße gehen, lass uns Interviews führen. Aber erstmal war es für mich halt immer sehr, sehr viel Arbeit. Ich musste sie halt erstmal immer instruieren, was sie sagen kann, was so für Antworten kam, weil sie fachlich da nicht so drin war, das nachher alles zu schneiden. Also ich habe da immer versucht, auch mit Freunden, die da halt für mich geschnitten haben, das hat mir immer nicht so gefallen. Dann habe ich selbst gemacht, damit so meine Handschrift bekommt. Also halt immer sehr viel Arbeit und letztendlich war für mich halt immer, wo ich sage, die Kommentare waren immer, oh, was sind die Leute dumm, ah, die schnallen überhaupt nichts. Und das ist halt so, ohne dass ich das so als Intention habe, ist es so vorführen. Und deswegen habe ich auch gesagt, solche Videos mache ich nicht mehr. Am liebsten wäre es halt einfach, dass ich jemanden anschreibe, irgendwie einen Linken anschreibe oder jemand, der eine andere Meinung hat und sage, hey, lass uns da mal öffentlich drüber austauschen. Wir haben verschiedene Positionen, lass uns einfach sachlich drüber austauschen, aber das passiert nicht. Und deswegen, also das, was die machen, ich meine, das klickt gut. Die Leute, die finden es immer ganz toll, sich über andere lustig zu machen. Das ist dann wahrscheinlich so wie irgendwie dieser, wie heißt es, bei Mitten im Leben oder wie heißen die ganzen Sendungen, diese Hartz-IV-Sendung, heißt ja gar nicht
seit,
mehr.
Ich habe seit 2016 auch kein Fernsehen mehr, ich kann es dir nicht mehr sagen, wie das
keine
heißt.
Keine Ahnung, wie das heißt, wo halt einfach so Leute sind, wo man denkt so, ey, die sind noch dümmer als ich. So. Und sowas machen letztendlich viele alternativen Medien und verkaufen es dann als Großaufklärung. Ich meine, klar, natürlich ist das so dieser Kulturkampf, um diesem linken Wahn ein bisschen was entgegenzusetzen. Für mich ist halt, habe ich halt auch gesagt, also wie gerade schon gesagt, also für mich halt so, mich da so reinzustürzen, für mich ist das halt einfach, ja, ich mach's nicht mehr und ich bin froh, wenn es andere machen.
Ich verstehe auch, dass das entertainend ist. Ich verstehe auch, wenn man da Bock drauf hat und sich mit Idioten gerne streitet oder sowas. Also Idiotenwatch hier, Kaspar von der Honigwabe, der liebt das ja. So die ganz, ganz einfachen Punkte zu nehmen und dann mit jemandem darüber zu reden. Ja, wenn das dein Hobby ist, cool. So, vielleicht höre ich mir das sogar ab und zu mal an. Aber im Allgemeinen schätze ich, also ich will mich da jetzt auch nicht auf ein super hohes Ross stellen und tun, als ob ich ach so überlegen wäre, sondern es ist halt einfach nicht mein Geschmack. Also ich will nicht bestätigt werden, sondern ich will mir tatsächlich was kritisch angucken. Aber ich merke halt, von mir wird das auch immer wieder gefordert. Die Leute sagen immer wieder, ja, sprich mit dem und dem und führe eine Debatte. Und ich denke mir jedes Mal so, kann ich nicht ein Video machen und der reagiert auf mein Video und so tauschen wir unsere Argumente sachlich miteinander aus und da können wir auch vernünftig darauf eingehen und dann kannst du recherchieren und ich kann recherchieren und was stimmt und so weiter. Statt dass wir das live machen, da vergesse ich die Hälfte, der andere vergisst wieder was und irgendwie muss man die ganze Zeit nur im Live-Gespräch gucken, wer hat die beste Punchline, die meisten Leute überzeugt und gar nicht so sehr die tatsächlich die Wahrheit ist und so weiter. Also, ja.
Ja, das ist es auch, wie du sagst, so. Es kommt dann halt auch bei den Zuschauern. Wer dann besser argumentiert hat, der ist nachher der Sieger, aber nicht wer nachher besser dasteht, wer die bessere Punchline, wie du es gesagt hast, der steht nachher als Sieger da und dabei, ja, die Argumente kommen dann oft zu kurz, ne, wer dann die besseren Argumente hat, ne. Aber das ist dann halt immer sehr subjektiv.
Ja. Ich verstehe das heute, aber weil ich jetzt selber auch so ein bisschen in dieser Position bin. Aber damals habe ich das zum Beispiel auch nicht so gesehen und ich glaube, damals so 2017 müsste es gewesen sein, da war ich noch nicht so richtig vom Libertarismus überzeugt, aber da hat Gunnar Kaiser das Video Die Zerstörung der identitären Bewegung gemacht und ich war aber noch mehr so ein bisschen in Richtung Martin Sellner unterwegs als in Gunnar Kaiser. Ich konnte schon mit Libertarismus was anfangen, aber war noch nicht so tief drin. Und ich habe Gunnar Kaiser genervt, der soll mit ihm eine Debatte führen. Und das ist auch zustande gekommen.
Das hat er ja auch gemacht, genau, ja.
Genau, er hat in einem Livestream hat Gunnar Kaiser gesagt, ich habe so viele Kommentare von euch bekommen, red doch mit Martin Sellner und nicht so wie ich es gerade gesagt habe. Ich will doch die Argumente austauschen und nicht in live vielleicht gerade kurz unterlegen sein oder so. Und aber okay, wenn ihr alle so darauf trinkt, dann würde ich es machen. Und ich bin sofort tab gewechselt auf Twitter. Martin Sellner hat irgendwie vor 3 Minuten einen Tweet abgesetzt, sich direkt drunter geschrieben, Gunnar Kaiser will mit dir debattieren. Machst du's. Und einen Monat später hat es dann funktioniert. Und und heute ärgert mich das, weil ich das dann geguckt habe und mich hat zu dem Zeitpunkt Martin Sellner mehr überzeugt, weil Martin Sellner diese Eigenart hat, von der Demokratie zu sprechen und so zu tun, als ob seine grundsätzliche Überlegung alle hätten. Diesen Stil schafft er sehr gut.
Und ja, Gunnar ist rhetorisch sehr gut, ne?
Ja, also und überzeugend und sympathisch und so weiter und so fort. Und Gunnar Kaiser hat halt dieses libertäre Argument gebracht und er so, ich will einfach nicht mit der Mehrheit, ich will nicht die Mehrheit auf meiner Seite haben, sondern ich will mein eigenes Ding machen. Und so, das fand ich nicht überzeugend, aber dafür muss man ein bisschen sich mit Libertarismus auskennen, um in diese Richtung überhaupt zu denken.
Ja, letztendlich ist dann halt, wenn dann auch so solche Leute wie Gunnar Kaiser und Martin Sellner dann zusammengekommen sind, natürlich klar ist auch bei vielen, die wollen halt einfach ja ihre Seite gewinnen sehen oder sie sagen dann, okay, auch wenn er einfach ganz schlechte Argumente hat, die total unlogisch sind, ist er trotzdem dann auf der Seite, wo er sich da verortet fühlt, letztendlich, ja, wie du schon sagst, also ja, aber ich meine, gut ist es einfach, dass Leute in den Austausch kommen, einfach debattieren. Das ist doch, wenn man sieht halt auch bei Fairtalk zum Beispiel. Fairtalk hat mich, glaube ich, auch mal zu Anfang mal angefragt. Ich hab dann irgendwie Manuel da irgendwie vermittelt. Und die sagen zum Beispiel halt auch, man kriegt immer nur die kritischen Leute an den Tisch, aber also die sozusagen die Rechts, die Liberalen, aber jemand, der so die Mainstream-Sicht vertritt, die wollen alle nicht kommen, die wollen alle nicht mit den Kritikern reden. Und das ist es halt einfach so, Debattenkultur, ja, gibt's eigentlich gar nicht mehr. Insofern, auch wenn es natürlich seine Probleme hat, solche Debatten, wie du sagst, dass man oft halt einfach nicht auf alle Argumente eingehen kann, die vielleicht nicht in so einer Live-Debatte durchdenken kann. Es ist grundsätzlich schon mal immer begrüßen, dass verschiedene Seiten mit ins Gespräch kommen und sich austauschen können.
Ich weiß nicht, ob es in Deutschland überhaupt hier so eine krasse Debattenkultur gegeben hat. In den USA sehe ich das schon häufiger, dass die machen es hier so Zero-Hedge-Debate oder sowas. Ne? Dann ist es eine neutrale Plattform. Also das sehe ich eher. Also wo findet das hier in Deutschland groß statt? Ich denke, die alternativen Medien, also alles, was mit YouTube und so weiter kommt, das bringt das mehr ins Rollen. Aber vorher hatte ich eher so das Gefühl, wir haben halt ein öffentlich-rechtliches Fernsehen und früher, so ein bisschen wie Peter Hane das sagt, früher durfte man auch alles Mögliche sagen. Inzwischen wirst du halt einfach dort direkt rausgeschmissen dafür. Es sei denn, du bist halt irgendwie eine große Nummer. Aber in Deutschland sehe ich, wenn die Debattenkultur kommt, dann kommt sie auf jeden Fall nicht durch die großen Plattformen. Also mein Gefühl. Ja. Was macht dir denn sonst so Spaß oder wo siehst du dich in der nahen Zukunft in, wenn du schon so lange in den ökonomischen Themen warst? Du hast ja gesagt, du warst schon bei Anacapulco, also in Mexiko. Ich habe übrigens hier Antipolitik übersetzt und da ist die Lily Forrester, die hat das Vorwort dafür geschrieben und die ist dahin geflohen. Du hast doch bestimmt hier die Serie gesehen, diese Miniserie, oder? Die Anarchists.
Gab's dann diese Lilly, war das nicht die, der Partner da getötet wurde?
Genau, ja.
Genau, das war 2019 oder so. Das war das Jahr danach und deswegen, also ich habe vor ein paar Wochen dann noch reingeschaut. Ich habe heute noch einen Beitrag zu gemacht. Jetzt ist ja gerade Anacapulco, die Konferenz ist ja gerade um und jetzt sind ja gerade diese Mafia-Banden, Staat gegen Drogenkartelle, kämpfen da sozusagen, wo Mexiko ja viele Autos am Brennen sind und Schießereien sind und so weiter. Habe ich da heute noch reingeschaut und einen Beitrag bei Telegram zugemacht. Genau, und was wollte ich sagen? Genau, ich habe da vor ein paar Wochen noch reingeschaut und da hatte ich dann Jeff Berwick mal wieder gesehen. Und da dachte ich, ach, ich könnte eigentlich mal wieder bei Anacapulco vorbeifahren. Ich weiß ja gar nicht mehr, dass das, ich wusste gar nicht, dass das immer noch läuft. Ne? Mein Eindruck war halt, dass das nach solchen Geschehnissen mit dieser Lilly und mit ihrem Partner, wo es da irgendwie Mord gab und Streitigkeiten und so. Ich dachte eigentlich, das hätte sich im Sande verlaufen, aber spannend, dass es das immer noch gibt.
Also ich war da noch nie und habe das auch gar nicht so intensiv verfolgt. Ich fand die Serie halt ganz cool, wobei mir klar war, das ist halt eine Miniserie, die sie gedreht haben und die müssen ja jetzt irgendwie so eine übertriebene Story daraus machen. Sonst ist das ja so, wer will das sonst gucken? Deswegen fangen die auch mit einer Bücherverbrennung an und halt machen dann diese super kontroverse Story, während ganz viele andere dort ja Leben und denen ja ganz okay geht. Und ansonsten ist ja, glaube ich, dieses Hotel da. Und ansonsten, naja, ich wollte das jetzt eigentlich mal als
Ausgangspunkt. War das, Entschuldigung, war das diese HBO-Serie? Also
ich glaube schon, ja.
Ah, okay, ja. Da habe ich damals noch mitgekriegt, ja.
Ja, es war so eine 5 Teile. Ist auch ganz spannend gemacht. Also die haben schon ganz coole Sachen gemacht. Wie heißt der Jeff irgendwas, der auf der Bühne gestanden hat?
Jeff Berwick, genau.
Ja, er hat gesagt, er war auf jeder seiner, immer wenn er auf Stage war, war der eigentlich total betrunken. Und
er war super betrunken. Mit Alter, der ist schon ja, ein spannender Mensch auf jeden Fall, ja. Ja, du hast mich gefragt, wo ich mich so sehe. Also, wie gesagt, also letztendlich, ich lebe die große Freiheit. Ich mache das, wo ich gerade Lust drauf habe. Jetzt bin ich gerade, ich habe dir auch im Vorgespräch schon gesagt, ich bin gerade auch so, was die Geschichte angeht, ich habe auch erstmal viel so zum, jetzt im Zuge von Israel, mich viel mit Zionismus beschäftige mich jetzt gerade mit den Nürnberger Prozessen. Da werde ich jetzt demnächst, hoffentlich komme ich da nochmal zu, ich habe da jetzt schon ganz viel runtergeschrieben, ganz viel recherchiert, da ein Video zu machen, da spannendes Thema auf jeden Fall.
Hast du zufälligerweise bei Ben Ungeskriptet den Salim, seinen Nachname fällt mir nicht ein und kann ich nicht aussprechen.
Naja, das wurde dann so gehypt. Aber letztendlich ist halt, er hat halt auch über die Nürnberger Prozesse gesprochen, aber sehr aus Mainstream-Sicht, meiner Meinung nach.
Ja, aber was er mir halt beigebracht hat, was ich nicht wusste, ist, dass es diese 10-stündigen Tonbandaufnahmen von Göring gibt. Und ich dachte, das würde jetzt gerade dazu passen, weil er hat im Prinzip mehr oder weniger ja erklärt, wie stürzt man eine Demokratie und macht daraus eine totalitäre Diktatur? Und das hat Göring alles erklärt und das kann man sich halt jetzt in echt vorm reinpfeifen.
Ja, das gibt's. Da gibt's auch alle die meisten Turmbandaufnahmen sind veröffentlicht, findet man im Internet. Ich glaube auch, wie heißt das? Robert Jackson, der Hauptankläger, der amerikanische Hauptankläger, die haben eine YouTube-Seite, da findet man alle Mitschnitte, alle Tonbandaufnahmen. Bei Göring sind sogar 30 Stunden. Aber ich meine, wer hört sich 30 Stunden an? Also da kann man vielleicht mal ein bisschen reinhören, aber da kann ich auch, ich habe mir da relativ viel durchgelesen von den Mitschriften, von den Protokollen. Lesen ist ein bisschen einfacher als 30 Stunden. Sich anzuhören, ne? Ist ja auch halt nicht so die beste Qualität.
Auch das, ja. Na, ich finde es trotzdem auf vielen Ebenen spannend. Das eine ist, von der deutschen Seite aus sind ja alle davon ausgegangen, dass diese Prozesse komplett einseitig gesteuert sind, was wahrscheinlich jetzt auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Und auf der anderen Seite findet man, ich habe ein Video über Heinrich Tillessen gemacht. Das ist der Mörder von Matthias Erzberger. Und das ist ja der Zentrumspolitiker, der die Einkommenssteuer mehr oder weniger aufgestellt hat. Also dem haben wir eigentlich unser heutiges Steuersystem zu verdanken. Mhm. Und also Heinrich Tillessen und Heinrich Schulz haben den halt umgebracht. Und Heinrich Tillessen ist von den Nürnberger Prozessen wegen der Nazi-Amnestie. Der hat sich auf dieses Gesetz berufen, dass die Nazis ihn freigesprochen haben. Also Hindenburg hat das damals noch unterzeichnet, 34. Mhm. Und dann hat er sich auf dieses Gesetz berufen und dann haben die bei den Nürnberger Prozessen ihn tatsächlich freigesprochen wegen diesem Gesetz. Und dann haben aber die Franzosen im Nachhinein gesagt, nee, Moment, so funktioniert das nicht. Und dann haben sie ihn doch verurteilt, aber lange gesessen hat er nicht. Irgendwie, ich glaube, 59 oder was oder 55 oder so kam er schon wieder raus. Ich weiß nicht. Also ich denke, wir erleben aktuell, also nach der Öffnung der Sowjetunion und diesen ganzen Kreml-Akten und so weiter, gab es nochmal einen immensen Prozess, wo nochmal sehr, sehr viel aufgerollt wurde. Aber jetzt irgendwie in den letzten paar Jahren erlebe ich irgendwie nochmal einen viel, viel stärkeren geschichtsrevisionistischen Prozess, wo ich mir denke, es kommt ganz, ganz viel wieder auf. Ich sehe zum Beispiel gerade, wie heißt er noch? Dieser Der amerikanische Anarchist, jetzt fällt mir auch der Name nicht mehr ein. Egal, er hat auf jeden Fall mehrere Debatten geführt darüber, ob zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg die Briten, also Churchill, nicht nur Hitler nach 39, sondern auch Stalin den Krieg hätten erklären müssen. Und das ist einfach eine Art und Weise, wie man vorher Geschichte nicht gesehen hat. Und solche Fragen kommen jetzt auf einmal wieder auf. Und
da ist in Nürnberg ist das alles festgeschrieben worden. Dann wurden die Nazis ja angeklagt wegen den Führen von Angriffskriegen. Und es ist sehr interessant, da mal sehr genau einzusteigen, wer denn die Konzepte dazu geschrieben hat, wie es da allgemein abgelaufen ist. Ich will da noch nicht ganz so viel verraten. Also wie gesagt,
ach so, kann man, schade.
Das ist halt unsere ganze Geschichtsschreibung ist sozusagen in Nürnberg festgezurrt worden. Da hat auch, wie heißt der Schulze Ronhoff, der das Buch geschrieben hat. Ah, ich habe es gerade hier. Der Krieg, der viele Väter hat. Der hat auch mal so schön. Der sagt halt letztendlich, die Kultusministerien, die berufen sich halt alle auf die Geschichtsschreibung aus Nürnberg. In dem Urteil ist halt ja alles niedergeschrieben, wie das dann passiert ist da alles, und darauf berufen sich die Kultusministerien heute noch. Insofern ist es sehr spannend, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen, ob denn das wirklich alles so rechtens abgelaufen ist. Es wird einmal so dargestellt, jetzt war ja 80 im November, am 20. November haben die Prozesse vor 80 Jahren begonnen. Da war also 80-jähriges Jubiläum. Da war überall wieder, die Alliierten haben Recht statt Rache gesprochen. Also sie haben ja sich nicht gerecht, sondern haben halt einen anständigen Gerichtsprozess da geführt. Wenn man sich das genau anschaut, da gibt's auch so viele Zitate, unter anderem auch von einem Zeit-Chefredakteur, auch andere Zeit-Mitarbeiter, die halt auch zur Lizenzpresse gehören, die da ganz anders drüber schreiben. Die sagen, das ist halt alles Lynchjustiz mehr oder weniger. Das ist halt alles andere als ein gerechter Prozess gewesen.
Ja gut, es sind ja Leute freigesprochen worden, ne?
Ja, es sind aber 12 Leute gehängt worden, ne?
Ich weiß nicht, ich muss gestehen, bei Göring wundert mich das jetzt nicht so sehr. Also was ich halt an den Nürnberger Prozessen ein bisschen interessant fand, ist, dass sie sich auf Naturrecht berufen haben. Und das ist wieder so ein bisschen einseitig ausgelegt, aber weil halt Naturrecht irgendwie für mich so, es hat zumindest den Anschein, nicht so dieses, ich weiß, dass im Prinzip alle Soldaten sich immer darauf berufen konnten, ja, ich habe nur Befehle befolgt. Ich weiß aber nicht, ob ich das immer so gut finde. Und dann einfach hinzugehen und zu sagen, ja, zu jedem Zeitpunkt ist das die Gesetzgebung, die ihr kanntet, und jetzt auf einmal wenden wir Gesetz auf eine vollkommen andere Art und Weise an, finde ich in diesem Zusammenhang schwierig. Und nichtsdestotrotz ist ja das auch so, würden wir jetzt von heute auf morgen hingehen und sagen, jetzt, keine Ahnung, also ich schnipp mit den Fingern und jetzt haben wir hier Anarchokapitalismus und wir würden auf einer Naturrechtsordnung ein basierendes Rechtssystem haben, ja, dann würde ich schon gerne haben, dass rückwirkend die ganzen Politiker, die Lockdowns verursacht haben, die ganze Inflations-Quantitative Easing-Maßnahmen führen, die Krieg gegen Russland führen und so weiter und so fort, ja, dass die unter solchen Umständen bestraft werden und nicht, dass wir sagen, dass die so sagen, ja, aber damals war das halt eben so. Also ich meine, verstehst, was ich meine, oder?
Ja, aber ich meine, man kann da natürlich viele Sachen kritisieren und man kann das auch, was rückwirkende Gesetze angeht, da kann man natürlich so argumentieren, wie du das sagst, aber alleine schon, wenn die Sieger ihre eigenen Richter und Richter stellen, da stellt sich halt die Frage, wie unparteiisch das ist, ne? Und wenn man dann halt auch sagt, so, wir machen Angriffskriege, aber gleichzeitig zum Beispiel außen vor lässt, dass die Sowjetunion Polen angegriffen hat, das Ribbentrop-Molotow-Abkommen. So, Polen wurde da sozusagen zwischen Deutschland und der Sowjetunion aufgeteilt, oder dass die Sowjetunion Finnland angegriffen hat und so. Wenn das alles komplett ausgeblendet wird, so, dann ist das halt sozusagen, man spricht Recht, aber bei den bei den Alliierten schaut man da überhaupt nicht hin, was die so alles gemacht haben. Auch die Angriffe auf Zivilisten, so wenn man sich das anschaut, auch das wissen ja auch viele nicht. So was die Rhein-Wiesen-Lage angeht, was die Bombardierung von Dresden, von Hamburg angeht, die ganze sudetendeutsche Frage, was da für Gräueltaten von den Sowjets da durchgeführt, also das Morden hat ja auch gerade auch ja in den Ostgebieten auch nach dem Krieg gerade erst angefangen, also so richtig angefangen. Ne? Ja. Also auf jeden Fall da ist es sehr spannend, da genau reinzugehen und sich das mal genau anzuschauen. Und da meiner Meinung nach sind halt auch viele, viele schauen sich nicht so die deutsche Geschichte genauer mal an. Sie nehmen das einfach alles so für gegeben, ohne mal ein bisschen nach links und rechts zu schauen.
In der bestimmten rechten Twitter-Bubble ist es dann leider auch noch ein bisschen umgekehrt. Da sind die Deutschen dann komplett an allem unschuldig. Das sehe ich dann auch wieder nicht ganz so, aber grundsätzlich stimme ich dir bei. Ich finde, da hängt auch tatsächlich eine Menge dran, weil wenn wir uns heute, jeder einzelne Krieg, den die Amerikaner geführt haben, der geht davon aus, dass sie immer noch sagen, so Appeasement funktioniert nicht. Und das hängt allem an der Zerschlagung der Tschechoslowakei, was Hitler gemacht hat. Und wie Chamberlain gesagt hat, das darf er weiterhin machen und so weiter und so fort. Und das zu hinterfragen halt schon für sehr wichtig. Aber was denkst du denn? Also ich meine, natürlich kannst du das nicht zu 100% beantworten, aber so von dem Bauchgefühl, was denkst du denn, was für eine Richtung kann sich das entwickeln? Also wenn man jetzt wieder...
Ja, natürlich wird das halt immer noch weiter so gelten, so da halt, es wird halt immer noch irgendwie Churchill und die Alliierten werden immer noch als die großen Befreier gesehen und auch alleine schon, ich meine, guck mal, wir Libertären, wir reden halt immer über irgendwie die Sowjetunion, aber was die Sowjetunion für Gräueltaten begangen hat, auch mit den ganzen Gulags und so, das habe ich erst, glaube ich, 2014, als ich mich mit solchen Sachen beschäftigt habe, als ich hier das Schwarzbuch des Kommunismus gelesen habe, so über die sowjetischen Gräueltaten, da spricht keiner drüber. Es geht halt auch nicht drum, irgendwie zu vergleichen oder zu relativieren, da geht es natürlich nicht drum, aber halt einfach, es ist nicht alles so schwarz-weiß, wie man es so darstellt. Ne?
Ja, gut, ich bin ein bisschen tiefer drin und ich betone das schon die ganze Zeit. Also, weil, gut, ich komme natürlich aus der voll libertären Richtung und da die ganze Zeit darauf einzugehen, dass die also meine erste Buchübersetzung war Sozialismus ist zum Kotzen und da geht es eigentlich ja nur darum, den überhaupt klar zu machen, was ist Kapitalismus und was ist Sozialismus und Sozialismus in Reinform als die Verstaatlichung der Produktionsmittel, dann die Sowjetunion als das Paradebeispiel schlechthin anzuführen. Dementsprechend ist mir das schon relativ klar, dass sich das aber immer wieder durchzieht und man immer wieder versucht zu sagen, das ist nicht der wahre Kommunismus, sondern das ist irgendwie, das hier ist die Utopievorstellung von Sozialismus, wie wir sie gerne hätten und das da ist Stalinismus und das ist irgendwie was vollkommen anderes. Ja klar, das ist natürlich das, was einem in den Debatten dann immer dauernd begegnet. Mhm. Ich sehe schon in deinem Hintergrund Mao und Che Guevara und so weiter. Das,
genau, ja.
Da geht's tief ins Detail. Jetzt quatschen wir fast eine Stunde. Ich würde fast so langsam zum Ende kommen. Du hast schon gesagt, womit du dich in naher Zukunft weiter beschäftigst. Was ich eigentlich eben noch fragen wollte, aber dazu kam ich irgendwie nicht mehr, weil du schon früh in Bitcoin-Kreisen bist. Bist du auch bei 21 Hamburg am Start oder hast du von Bitcoin
wirklich schon? Ich habe einen Freund, der dabei ist, aber ich für mich war, also ich habe mich da damals sehr viel mit beschäftigt, habe da halt auch viele Videos zu gemacht, 2017, aber dann habe ich dann auch irgendwas das Interesse verloren und habe halt auch gesehen, dass es immer mehr im Mainstream ankommt, dass es immer mehr nicht das ist für das, was ich es gehalten habe. Ich meine, für mich war es ja damals sozusagen, hey, das Geldsystem ist der größte Betrug, da ist jetzt die Alternative da, Bitcoin, aber letztendlich auch jetzt mit Epstein oder erstmal Trump hat eine Rede, Trump wurde auf einer Bitcoin-Konferenz gefeiert, so der Präsident, der hier auch Operation Warp Speed gemacht hat, den feiert man auf einer Konferenz jetzt halt auch mit Epstein. Epstein hat halt auch Bitcoin Core finanziert. Für mich sieht das einfach so aus. Ja, also ich bin da, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin da nicht mehr ganz so tief drin, was das angeht. Für mich sieht das halt einfach so aus, als wäre Bitcoin halt einfach von Anfang an einfach so ein Vehicle, um irgendwie CBDCs einzuführen. Und wer weiß, vielleicht wird das jetzt auch so entwickelt, dass dass über die Stablecoins die USA die CBDCs durch die Hintertür einführen können. Dass man, Trump sagt ja auch, mit uns wird es keine CBDCs geben, aber wenn man ein privates Unternehmen das durchführen lässt, die man dann programmieren kann, da kann man sagen, ja, wir machen das ja nicht, das ist ja ein privates Unternehmen. Und vielleicht ist das so im Windschatten von Bitcoin so mitgekommen. Also das ist nur so meine Spekulation. Wie gesagt, ich bin da überhaupt nicht mehr tief drin. Für mich ist es halt nicht mehr die Revolution, für die ich es gehalten habe.
Okay, ich wollte jetzt keinen Riesenfass aufmachen, vielleicht nur kurz, also das eine ist, Trump würde ich sowieso nicht glauben, was er sagt, also der sagt heute das eine und morgen das andere, also da würde ich jetzt gar nicht so viel drauf geben. Bei Epstein und Kurf weiß ich nicht, ob ich da drauf viel geben würde, weil im Endeffekt ist halt, den Quellcode muss halt jede Node bestimmen und was die... Jetzt kann man sich tief ins Thema Block Size War einlesen und dann gucken, was da alles an komischen Schmierenkampagnen gelaufen ist. Aber im Endeffekt muss die Community entscheiden, welchen Code sie, der Open Source ist, auf ihrer Node laufen lassen. Und diejenigen, die das machen, das finde ich, spielt dann teilweise eine andere Rolle, als wer hat's finanziert. Aber ich wollte eigentlich mehr darauf hinaus, mit Bitcoinern mich zu umgeben, das ist für mich immer so ein White-Pill-Ding, weil die Bitcoiner, die laufen meistens recht gut gelaunt durch die Gegend, während viele Libertäre halt so, allein Hoppe ist ein chronischer Pessimist und sagt, was ist denn in den letzten 30, 40 Jahren passiert? Und es ist doch irgendwie in keinster Weise besser geworden, sondern es ist doch immer alles katastrophaler gelaufen. Wir werden härter verarscht als je zuvor. Ich meine, Corona ist noch nicht gerade lange her und dort haben sie uns buchstäblich gezwungen, Masken zu tragen, wenn wir in den Supermarkt wollten. Also ist doch eigentlich schon eine Katastrophe. Und bei Bitcoinern habe ich das Gefühl, dass viele von denen halt mit einem Grinsen im Gesicht durch die Gegend laufen, weil sie sich wissen, so meine Bitcoiner kann mir niemand abnehmen und die habe ich halt. Also kann man sicherlich
nicht. Ja, das ist ja auch nicht mehr. Ich meine, jetzt kann das geblacklistet werden, dann es wird zu Tode reguliert. Ne?
Ja.
Kann nachher vielleicht auch sein, dass man sagt, okay, der rosarote Panzer hat hier seine Bitcoin, hat das was Falsches im Internet gesagt, wir frieren ihn seine Bitcoin ein, wir blacklisten die und dann kannst du die nicht mehr über die Börse, natürlich klar, vielleicht, ja, wer weiß.
Also, es sind halt, ich sag's bei gegenüber Bitcoinern gerne so, die meisten Bitcoiner sind ja so, also wenn sie jetzt nicht gerade ums Investment-Thema und Trading und so weiter geht, dann geht es vielen um die Technik und da bin ich nicht der beste Ansprechpartner. Für sowas sprich am besten irgendwie mit dem Blocktrainer, mit dem Helper oder sowas, der so, die beschäftigen sich mit der technischen Analyse. Also magst recht haben, aber ich hätte auch da jetzt eine Menge Vorbehalte und ich wollte jetzt nicht noch eine Stunde über dieses Thema diskutieren. Das andere ist, ich beschäftige mich halt mit Ökonomie und Volkswirtschaft. So, wenn du es mit dem Auto vergleichst, ist so der Informatiker derjenige, der sich mit der Motorhaube beschäftigt und ich beschäftige mich mit Straßenverkehr. So, dieses Thema, wie Bitcoin ein allgemeines Zahlungsmittel sein kann oder werden könnte, wie es in, also dass Trump zum Beispiel gesagt hat, wir verleihen Bitcoin den Status eines Commodity. Das war halt viel wert. Es ist nicht gesagt ich bin genauso Anarchist wie du und sage so im Prinzip, ich brauche das nicht, aber ich weiß halt, dass Unternehmen sich danach richten, was der Staat sagt, ob du es willst oder nicht. Und ich sehe auch, was für die Zukunft sehr wichtig werden könnte, ist eine Art unabhängiges Buchungssystem. Also wir haben jetzt in Deutschland HGB, international IFRS. Und wenn du halt sowas festlegen könntest, so nach dem Motto, jedes Unternehmen auf der Welt, das kann sich an diese Regeln halten, weil sie offen und verständlich sind. Aber halt als, wie Bitcoin auch, als Open-Source-Quellcode. Das sind bekannte Regeln, man könnte sich an diese halten. Hier vom Gesetzeswerk hat Stefan Kinsella die universellen Grundsätze der Freiheit rausgebracht. So, wenn du eine Privatstadt gründen willst, könntest du die als Oberstes anführen und sagen, das ist das, woran wir halten. Also Steuern und so weiter ist alles illegal, aber halt als grundsätzliches Regelwerk, du darfst niemanden verletzen und du darfst niemandem sein Eigentum wegnehmen und so weiter und so fort. Und grundsätzlich halte ich Bitcoin für ein bisschen nach diesen Regeln gemacht. Ich denke, es kann funktionieren. Ich sehe aber auch, dass es Bedrohungen gibt und dass es gefährlich sein könnte. Und grundsätzlich bin ich halt einfach, das war das, was ich sagen wollte, gern unter Bitcoinern unterwegs, weil die haben oft gute Laune, während die Libertären oft so von der Welt so ein bisschen geblackpilled sind und durch die Gegend laufen und sich denken, wird noch alles schlimmer. Sehr viele Auswanderer, mit denen diskutiere ich. Und die haben gesagt, in Deutschland ist es sowieso schon unaushaltbar für mich.
Ja. Aber ich meine, in Deutschland ist immer noch für Bitcoin ein Steuerparadies. Ne? Ich meine, das gibt es in wenigen Ländern, außer man ist jetzt hier irgendwie als Perpetual Traveler unterwegs und ist nirgendwo seinen Steuersitz. In Deutschland ist immer, deswegen sage ich auch, Deutschland ist, wenn man ein bisschen Geld hat, wenn man ein bisschen Geld hat, dann kann man hier ganz gut leben, dann ist es immer noch ein Steuerparadies. Natürlich, klar, ist hier die linksgrüne Ideologie überall, aber steuerlich.
Wir halten dagegen.
Wir halten dagegen, genau, ja.
Also, muss ich aber schon ganz ehrlich gestehen. Also, ich bin jetzt seit ein paar, also du bist schon nicht mehr so häufig auf Veranstaltungen, wie du es früher warst. Du hast ja gesagt, du warst auf Eigentümlich-Frei-Konferenz und Roland-Bader-Treffen und hier und dort und jenes. Ich bin das jetzt eigentlich erst seit Kürzerem. Aber auf mich kommen immer wieder, vor allem jüngere Leute, zu und sagen so, ja, du machst Podcast, ich wäre bei den Rechten gelandet, wenn nicht Leute wie du oder wie Christian Schneider und Content produziert hättet. Ihr seid jung, ihr seid witzig, ihr bringt die Themen rüber und so weiter und so fort. Also mir bedeutet das unglaublich viel. Und umgekehrt muss ich halt einfach an dich als Kompliment weitergeben, ohne dass jemand wie du früher Content gemacht hätte und ich da drauf gestoßen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich auch nicht getraut, mit Gesicht auf YouTube in die Öffentlichkeit zu gehen und genau solche Sachen zu machen.
Ja, und das ist es halt, wie du sagst, wenn man dann auf so Konferenzen geht, dann lernt man erstmal die Leute kennen, die dann deine Videos schauen. Es ist ja immer so, man macht dann die Videos, man sieht, okay, Leute kommentieren da, tausende Leute sehen das, weil wer das dann so ist und ob denn das so fruchtet, ob die Leute sich da Gedanken machen oder da tiefer einsteigen, das weiß man ja nie. Ne? Und da ist dann halt diese Konferenzen sind immer ganz gut. Und klar, also ich habe halt auch von anderen erfahren, dass man sie, wenn man mutig sein Gesicht zeigt und irgendwie für seine Werte einsteht, dass man andere dann auch motiviert, sein eigenes Ding zu machen, wie du das jetzt gemacht hast. Bei mir waren es dann irgendwie Oliver Janich und irgendwie Tillmann Knechtel, wo ich gesagt habe, hey, die motivieren mich und ich weiß dann natürlich, dass, oder ich freue mich dann, wenn ich dann auch andere motivieren kann, es genauso zu machen. Insofern ist doch schön, dass da sozusagen die Fackel dann weitergegeben wird und die Ideen weitergegeben werden. Ne?
Ja. Ich finde, es war ein wunderschönes Schlusswort und deswegen würde ich es quasi dabei belassen. Wenn du noch was loswerden willst, liebend gerne. Und ansonsten, Jens, danke ich dir super sehr für das Gespräch.
Ja, ich habe auch zu danken. Ich glaube, das war auch ein schönes Schlusswort. Also, Andreas, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell, da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind, drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf das du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wehrt auch du unser Abonnent.
Wenn Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.